Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Heute dreht sich alles um das Thema Videolehre an der Universität Tübingen. Caroline Eichholz und Sarah Sommerau drehen den Spieß jedoch um und befragen im Studiogespräch unseren Chefredakteur Ulrich Hegle, seines Zeichens auch Dozent der Medienwissenschaft, wie das Thema Videolehre für Professoren und sonstige Lehrpersonen läuft. Das Gespräch fand am Ende des Sommersemesters 2020 statt. Man ahnte zwar vielleicht, dass eine zweite Welle kommen könnte, wusste aber noch nicht genau wie und wann. Deswegen wurde das Gespräch ganz normal im Studio aufgezeichnet. Am Mikrofon heute Mirko Geier, direkt aus unserem Studio in Brechtbau. Doch vorerst ein wenig Musik. Die Beatles mit Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
My man
Das waren The Animals mit House of Rising Sun, hier bei Mikro Europa, auf der Wüstenwelle 96.6. Es ist soweit. Wir wechseln die Perspektive und finden heraus, was für Auswirkungen die allseits omnipräsente Online-Lehre auch für Dozenten und Lehrpersonen hat. Ihr hört Ulrich Häkele im Studiogespräch mit Caroline Eichholz und Sarah Sommerau. Das Gespräch fand Ende Juli 2020 statt.
Dann erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Bitte gerne.
Und wir hatten da ja schon mal beim Telefonieren drüber gesprochen und hatten jetzt ja unsere erste Folge davon, dass wir eben ein bisschen über Homestudying aus der Sicht von Studierenden gesprochen haben und würden jetzt ganz gerne mit Ihnen drüber sprechen, wie das aus Sicht von Dozenten ist oder war. Genau, und dazu vielleicht direkt, ich weiß nicht, Caro, wir können eigentlich direkt unsere erste Frage stellen, oder?
Eigentlich schon, ja,
okay,
doch.
Okay, genau. Bitte. Also unsere erste Frage ist sehr allgemein formuliert und zwar einfach, wie das für Sie am Anfang überhaupt war, als das mit dieser ganzen Corona-Sache losgegangen ist. Also das war ja Mitte März und genau, einfach vielleicht mal so ein bisschen erzählen.
Schwierige Situation. Ich habe mich eigentlich auf ein paar freie Tage eingestellt und dann war klar, dass irgendwas kommen wird. Am 11. März hatten wir hier die letzte Aufzeichnung im Club Voltaire. Wir nehmen ja immer für Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, nehmen wir so Live-Acts auf. Und das war schon eine schwierige Situation, weil wir eigentlich diese Veranstaltung kaum mehr hätten machen dürfen und weil die Leute auch nicht mehr gekommen sind. Und dann dachte ich mir schon, okay, das neue Semester wird interessant. Und dann kamen ja schon die ersten Absagen dieser Bundesligaspiele, hat man gesagt, okay, man macht erstmal Pause. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich was unternehmen muss. Es kam seitens der Unileitung kam da noch nicht viel. Und ich hatte aber mir überlegt, weil ich ja eigentlich schon Mitte März wieder hätte starten sollen. Und zwar habe ich an der Hochschule in Reutlingen eine Vorlesung, Kombination zwischen Vorlesung und Seminar zum Thema Kulturphänomene. Dann musste ich mir quasi schon relativ schnell Gedanken machen, wie kann ich dieses Seminar, diese Vorlesung in der Corona-Zeit rüberbringen, wenn ich nicht vor Ort sein kann. Also das war eine schwierige Situation für mich. Ich habe dann gesagt, okay, ich fahre jetzt erstmal nicht weg und habe mir dann überlegt, ich mache Videos, ja, weil ich da immer die ersten beiden Sitzungen habe ich so quasi eine Vorlesung gemacht und ich mache Videos und dann machen wir in der zweiten Phase eben Präsentation, also PowerPoint-Präsentation. Ich wusste allerdings damals noch nicht, wie das überhaupt funktioniert, ja, also das war alles noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen.
Okay, das heißt, Sie haben quasi ja eigentlich schon gehandelt, bevor es von der Uni hieß, dass man handeln müsste.
Genau, weil mir liegt die Lehre wahnsinnig im Herzen oder am Herzen. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, oder mir taten die Studierenden dann leid, weil ich habe mich dann so in deren Lage versetzt und gedacht, okay, die sitzen jetzt zu Hause, müssen eigentlich eine Vorlesung kriegen oder ein Seminar oder so und da kommt nichts, ja. Ja, und dann habe ich hier im Brechtbau in dem Seminarraum 127 hier, der war ja komplett leer, habe ich meine kleine Sony X100 aufgebaut, so eine Kamera, eine kleine Kamera und im Hintergrund habe ich halt die PowerPoint an der Wand natürlich projiziert und dann habe ich mich aufgenommen und habe so meine ersten Videos gedreht. Und das hat sich dann im Nachhinein natürlich als ganz furchtbar herausgestellt, weil diese Kamera hat ein eingebautes Mikrofon und dieses Mikrofon war so schlecht, dass man mich eigentlich kaum gehört hat. Und dann habe ich einen YouTube-Channel gegründet und habe quasi die Videos, die ich da produziert habe, habe ich sofort auf YouTube gestellt und habe die Studenten dann auch vorab dann angeschrieben, ach übrigens, es wird was passieren, ich bin schon dabei, Videos zu produzieren, ab dem und dem Termin könnt ihr die Videos angucken und bitteschön setzt einen Kopfhörer auf, damit ihr mich versteht, weil die ersten Videos sind nur ganz schlecht verständlich.
Klingt auf jeden Fall so, als ob Sie sich definitiv Gedanken gemacht haben, wie Sie Ihre Seminare umsetzen können. Konnten Sie denn alle Seminare, die Sie geplant hatten anzubieten, dann den Studenten auch anbieten oder mussten Sie da irgendwelche Änderungen vornehmen?
Ja, Änderungen musste man natürlich vornehmen. Also ich hatte ja hier zwei praxisorientierte Seminare, Grundkurs Hörfunk im Bachelor und Hörmedien im Master. Grundkurs Hörfunk wollten wir Beiträge produzieren. Jeder Student, jede Studentin muss einen Beitrag produzieren zu Alltagsfragen. Also Stichwort, warum bekommt die Milch eine Haut, wenn man sie kocht, wenn man sie erhitzt, ja, so in dem etwa. Und diese Beiträge sollten nicht länger als 90 Sekunden sein, also 1,30 mit Atmo und allem Möglichen drumherum, ja. Und Die erste Phase war natürlich, dass sie eine asynchrone Lehre von mir dann bekommen haben. Sogenannte asynchrone Lehre, also Grundkurs Hörfunk. War klar, dass ich denen auch beibringen musste, was ist eigentlich Hörfunksprache? Was gibt es für verschiedene Formate im Hörfunk? Ja? Welche Rolle spielt die Recherche, die journalistische Recherche im Hörfunk? Also das sind so Fragen, so Grundfragen, die ich denen natürlich beibringen muss. Und über diese Grundfragen habe ich dann jeweils wiederum Videos produziert. Inzwischen allerdings schon sehr professioneller, weil wir dann unten im Zentrum für Medienkompetenz, wir haben ja dann ein großes Fernsehstudio und da haben wir dann schon uns selber dann professionalisiert. Also das lief dann mit 2 Kameras, also im Endeffekt mit 3 Kameras und also wahnsinnig professionell. Und das habe ich dann den ganzen April habe ich daran gearbeitet, diese Videos fertigzustellen und die habe ich dann einfach auf den Server geladen und die Studis haben dann den Link dazu bekommen und konnten dann im Prinzip asynchron sich diese Videos schon mal anschauen und mussten dann aber jeweils halt ein Protokoll schreiben davon. Mhm. Und Ihre Frage, wie ich das umsetzen konnte, im Master hatte ich eigentlich vor, Hörspiele zu produzieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung in Zeiten von Corona, wo man eigentlich nicht ins Studio kommen kann. Und das ist natürlich eine Gruppenarbeit. Also ich hatte, glaube ich, 20 Studenten und es waren so Grüppchen mit jeweils 3. Und die durften hier natürlich nicht ins Studio, als es an die Produktion ging. Und das war eine riesige Herausforderung, weil wir dann ein Hygienekonzept erstellen mussten seitens der Uni gegenüber, dass wir hier überhaupt produzieren konnten. Mhm. Aber unterm Strich muss ich sagen, wir haben 21 Beiträge produziert im Grundkurs Hörfunk. Warum fragen? Das ist ja schon mal ganz gut. Und im Master Hörmedien hatten wir die Möglichkeit, an 2 Tagen beim SWR oben zu arbeiten. Das hat man dann auch irgendwie noch arrangiert und da haben wir jetzt insgesamt immerhin 5 Hörspiele produziert, die allerdings noch nicht fertig sind.
Ja, cool. Also dann wow, dass Sie das geschafft haben, das ist echt Wahnsinn. Wie war Ihr Eindruck? Haben die Studenten da gut mitgezogen und sich gut auf die neue Situation einstellen können?
Ich glaube ja. Wir waren ja alle gefordert, also sowohl die Studierenden als Digital Natives, wie man so sagen kann, als ich ja, der noch im 20. Jahrhundert geboren ist, ja, wir haben da Neuland betreten. Also wir haben ja alle wahrscheinlich schon mal geskypt, ja, das haben wir schon früher gemacht. Aber so diese Seminarsituation, wo man dann 20, 30 Leute dann oder Gesichter auf einem Bildschirm sieht, das ist natürlich schon was ganz Neues gewesen. Und ich habe festgestellt, dass da auch die Infrastruktur einfach nicht mitmacht. Also da hat sich's eben gerecht, dass wir jahrelang die schwarze Null angebetet haben, kann man sagen, dass in der Infrastruktur fast gar nichts mehr reingebuttert wurde. Und die Studis, die sind ja zum Teil zu Hause, ja, oder waren alle zu Hause und die hatten zum Teil einen schlechten Empfang. Wir hatten in Tübingen hier aber auch manchmal einen schlechten Empfang an der Uni. Also ich weiß auch nicht, an was es liegt. Wahrscheinlich Überlastung. Und das war das eigentliche Problem, dass man diese Videochats mitunter eben nicht geordnet dann auch zu Ende bringen konnte, weil einfach die technischen Grundlagen nicht da waren. Also zum Teil veraltete Geräte, zum Teil war die Verbindung halt schlecht. Und es ist ja immer die Gratwanderung. Man muss ja dann auch die Bildschirme teilen, wenn man eine Präsentation machen will. Und das hat mitunter eben dann auch nur sehr schwer funktioniert. Aber es ging. Mitunter habe ich mich dann eben mit dem guten alten Telefon dann beholfen, indem ich den Leuten dann gesagt habe, hört her oder der Empfang ist gerade schlecht. Ich verstehe euch nicht. Ja, ruft mich einfach an hier im Büro. Und dann habe ich das Telefon auf laut gestellt. Und dann hat quasi die ganze Gruppe über Telefon dann mitgekriegt, was die Studentin oder der Student dann im Referat in der Präsentation erzählt hat. Also so muss man sich halt dann irgendwie behelfen. Und ich denke, wir haben das schon alles eigentlich ganz gut gepackt. Was mich wiederum etwas aus dem Konzept gebracht hat, muss ich sagen, dass die Leute mitunter ihre Kameras abgestellt haben. Dann habe ich im Prinzip nur noch so Monogramme gesehen und so Kacheln, keine Gesichter, nichts mehr. Und das hat mich natürlich wahnsinnig verunsichert und es hat mich auch sehr, sehr angestrengt, weil das ist wie wenn man gegen eine Wand anrennt, beziehungsweise wenn man irgendwie vor einer Wand steht und die Wand quasi da irgendwas sagt, gell? Und die versteht es natürlich auch nicht. Ja? Und da war ich dann abends meistens immer sehr abgeschlagen. Also ich war total erledigt abends, weil mich das so wahnsinnig angestrengt hat. Und ich habe dann irgendwann mal was gesagt, also Leute, wenn ihr es technisch vereinbaren könnt mit eurem Rechner, schaltet doch bitte das Bild ein, dass ich euch auch sehe. Und vor allem, als es dann an die Präsentation ging von den Studierenden, habe ich ein bisschen appelliert an die Solidarität. Also ich habe immer gesagt, ich finde es eigentlich eher etwas unkollegial, wenn sich alle wegschalten und einer von euch hält hier gerade einen Vortrag. Ja, also das ist sehr, sehr ambivalent, diese ganze Geschichte.
Da haben Sie aber auf jeden Fall viel Einfallsreichtum bewiesen. ich verstehe das auch total, so gegen so eine Wand zu reden, ist ja auch echt blöd. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich habe von vielen mitbekommen, dass die dann in Seminaren eigentlich immer die Videos ausgemacht haben, was ja eigentlich, dann fehlt einem ja noch mehr irgendwie dieses, dass man wirklich mit Leuten redet und nicht mit einem Bildschirm. Also das sind schon so ein paar negative Aspekte, muss man sagen.
Das war Teil 1 unseres Studiogesprächs mit Ulrich Hägele zum Thema Videolehre. Hier auf der Wüstenwelle 96.6. Jetzt ein wenig Musik. Lena Meyer-Landrut mit Satellite.
Thank you. fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above.
Das war Alexander Rybak mit Fairy Tale. Ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Jetzt geht's weiter. Teil 2 unseres Studiosgesprächs mit unserem Chefredakteur und Dozenten der Medienwissenschaft Ulrich Hägle zum Thema Videolehre.
Würden Sie sagen, es gibt auch was, was vielleicht wirklich sehr positiv daraus war, was Sie dazugelernt haben und was man vielleicht auch beibehalten könnte?
Ja, gute Frage. Also ich wäre eigentlich ganz froh, wenn wir im Wintersemester das nicht nochmal machen müssten. Aber es sieht ganz so aus, als ob das im Wintersemester weitergehen würde. Aber was, wenn Sie jetzt wirklich direkt fragen, ja, die Rebecca Linz, kann ich jetzt wirklich mal sagen, die Rebecca Linz sitzt seit März in Bolivien fest. Sie hatte ein Auslandssemester geplant, beziehungsweise wollte einen Freund besuchen. Und ist quasi seitdem, also wir haben jetzt Juli, seitdem ist sie in Bolivien und die wollte dann eigentlich natürlich bei mir im Seminar auch teilnehmen, weil sie wieder früher zurückreisen wollte, ging natürlich nicht. Was macht sie? Sie loggt sich ein. Ich habe ja das Tool Jitsi verwendet, also nicht Zoom oder sowas. Und die hat im Prinzip die ganze Zeit, die ganzen 3 Monate jetzt, die erste Sitzung war am 20. April, hat die in unserem Grundkurs Hörfunk teilgenommen und von Bolivien aus und es war sehr früh morgens bei ihr und sie hat den Beitrag eingesprochen, sie hat ihn mit ihrem Smartphone eingesprochen in Bolivien, hat mir das File geschickt und wir haben hier den Beitrag fertig produziert. Also das ist natürlich schon eine tolle Sache, dass man sowas machen kann. Und eine andere Geschichte war, ich habe auch noch einen Workshop in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, da geht es auch um Hörfunk und da hatte ich mich mit denen getroffen, natürlich im Videochat. Ich konnte nicht nach Hamburg fahren. Und da waren auch 25 Studenten da versammelt. Und eine, die hatte eine Maske auf, ja. Und die hat dann immer so ganz komisch rumgewackelt mit ihrem Oberkörper, ja. So irgendwie, wie wenn sie so ein bisschen, ja, krank wäre oder sowas, ja. Und bis ich dann gesehen habe, hinten im Hintergrund in Sitz, das sind die typischen Karos oder Quadrate vom ICE, ja. Da saß die im ICE und der schaukelt ja immer ein bisschen. Und sie kennt es ja, dass man dann irgendwie so die Balance hält und es sah total witzig aus. Und dann habe ich sie gefragt, ja, sind Sie denn nicht in Hamburg? Und hat sie gesagt, nein, nein, ich sitze im ICE, mir hat es irgendwie nicht gereicht und ich verfolge jetzt quasi den Workshop aus dem ICE raus. Also das fand ich natürlich auch nicht schlecht, sagen wir mal so. Aber gut, das sind jetzt halt so Vorteile, ob das im Prinzip überwiegt. Also ich wage es eigentlich zu bezweifeln, weil der Sozialkontakt komplett eigentlich zusammengebrochen ist. Also das betrifft jetzt Sie wahrscheinlich nicht mehr so. Sie sind ja schon im 2., 3., 4. oder 5. Semester, je nachdem. Aber das wird jetzt sicherlich die Leute betreffen, die im Wintersemester anfangen. Erstsemester, die haben das quasi schon in der Schule so ein bisschen mitgekriegt jetzt, aber für die ist es natürlich schwierig und wir sind da gerade im Moment noch in der Planung, wie wir das im Wintersemester eigentlich die Präsenzlehre überhaupt machen sollen. Also wir wissen im Prinzip noch nicht genau, wie das funktioniert, weil die Räumlichkeiten sind hier eher begrenzt. Im Brechtbau, ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mit 25, 30 Leuten in dem kleinen Raum 121 sitzen, ja, oder so. Also ich weiß selber noch nicht, wie wir das machen.
Natürlich, diese Sache mit den Sozialkontakten, das ist natürlich auch was wir gemerkt haben.
Ja, wie haben Sie das gelöst?
Wie soll man sagen, gelöst? Also, naja, man hat halt, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe zum Glück meine Mitbewohnerinnen, mit denen ich dann natürlich Zeit verbracht habe, viel, weil wir ja den ganzen Tag zu Hause saßen. Aber sonst kommt man halt kaum raus. Und wenn man dann in der gleichen Stadt sitzt und befreundet ist und man sich gerne treffen möchte, aber man kann nicht, dann ist das natürlich, schlägt das schon ein bisschen auch auf die Laune. Ich habe ganz viel dann geskypt mit Freundinnen tatsächlich.
Mhm. Haben Sie dann auch so Skype-Dinner abends gemacht?
Dinner nicht, aber mal ein Gläschen Wein oder so.
Ja, das habe ich dann natürlich schon in der Hochphase, so im April, Ende März, Anfang April haben wir das schon öfters gemacht, weil man ja eigentlich auch nicht mehr Auto fahren sollte. Ja? Also ich habe das dann schon sehr konsequent gemacht, vor allem deshalb, weil ich habe eine 92-jährige Mutter. Mhm. Und ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich mich jetzt mit Corona anstecke, ja, dann kann ich sie nicht mehr besuchen oder irgendwie was besorgen oder versorgen. Und das war für mich dann eigentlich so der Ausschlag, dass ich gesagt habe, okay, ich muss selber auch auf mich aufpassen und hoffen, dass ich eben keinen Covid-19-Virus einfange.
Ja, das verstehe ich. Also ich denke, das ist bei uns jüngeren Leuten eigentlich, glaube ich, allgemein so, dass wir weniger Angst um uns selber haben, als eben um die Angehörigen oder Verwandten, die halt irgendwie älter sind, und dass man sich eben, glaube ich, mehr Sorgen um die macht. Also bei mir war es zumindest auch so. Mhm. Aber wir haben auch im Freundeskreis dann viel geskypt und man saß ja dann irgendwie auch doch alle in einem Boot. Also jeder hatte ja das gleiche Problem und dann hat man sich so halt irgendwie geholfen. Aber ich fand es für die Uni auch tatsächlich schwer, weil eben man mit den Kommilitonen und so auch alles per WhatsApp klären muss oder halt doch anrufen oder skypen. Und das fand ich auch, dass es auf Dauer irgendwie doch stressiger war, als wenn man sich in der Uni sieht.
Aber mittlerweile könnt ihr euch ja schon wieder treffen.
Ja.
Also ich habe auch festgestellt, weil der Brechtbau war ja immer offen, da war nie zu. Eigentlich hättet ihr euch im Brechtbau unten im Foyer, wenn ihr die Abstandsregeln eingehalten hättet, hätte man sich schon für die eine oder andere kleinere Arbeitsgruppe treffen können. Weil das waren ja immer Leute auch da im Brechtbau. Ich habe das festgestellt, ich glaube, der Altenkreis hat auch zugemacht in der Stadt. Und da waren plötzlich ganz viele ältere Leute da unten. Ja, weil die haben natürlich auch irgendwie jemand einen Ort gesucht, wo sie sich treffen konnten. Und es hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, naja, der Brechtbau hat offen. Und dann waren die da unten und haben sich da getroffen, ja, mit ihren Mundschutzmasken und so, und haben da halt ein bisschen geklönt. Also das fand ich ganz interessant.
Ja, klar. Ich glaube, zu so einer Zeit, wo eigentlich keiner so genau wusste, was man jetzt noch machen darf und was nicht, da waren, glaube ich, alle ein bisschen vorsichtiger. Also bei mir war es zumindest so. Aber an sich hätte man ja schon eigentlich viel machen dürfen, wenn man sich halt an die Abstandsregeln und alles gehalten hätte.
Also wir sind ja hier auch gesegnet mit der Universitätsstadt Tübingen, mit der kleinen, großen Stadt, die ja wirklich sehr grün ist. Und man braucht im Prinzip nur wenige Minuten, bis man im Schönbuch ist. Und ich habe das natürlich in der Zeit März, April auch mehrfach gemacht, mit Freunden mich getroffen. Einmal sind wir sogar mit dem Bus gefahren nach Waldenbuch. Und da waren wir die einzigen Gäste. Und es war aber alles mit Mundschutz schon. Und der Fahrer vorne hat sich schon mit so komischen rot-weißen Bändern eingebändelt. Und wir sind dann nach Waldenbuch gefahren und sind dann zurückgelaufen. Es sind so 22, 23 Kilometer nach Tübingen, früh morgens, wunderbarer Tag im März. Und wir dachten, wir sind da alleine. Im Schönbuch, ja, aber das war natürlich ein Trugschluss. Die Leute haben es natürlich auch gewusst oder gemerkt, dass sie eigentlich nichts machen dürfen, außer spazieren laufen. Und das haben sie natürlich dann exzessiv an diesem schönen, es war glaube ich Samstag, exzessiv sind sie da mit ihren Rädern unterwegs gewesen. Also das war eigentlich so, wie sonst eigentlich nicht. An Samstagen geht man normalerweise nicht so spazieren und es war richtig voll. Also das ist natürlich die Kehrseite dann, ja, dass man dann eben denkt, okay, zu Hause muss man zu Hause bleiben, aber es gibt ja noch den Schönbuch, dann gehen wir jetzt mal hin und gucken mal, wie das, und die Idee haben natürlich viele gehabt.
Ja, da war ich tatsächlich auch viel unterwegs in den letzten Monaten und man merkt das schon, also die Leute zieht es dann halt total nach draußen. Mhm. Also ich habe auch, wenn ich da unterwegs war, manchmal wandern, manchmal spazieren, manchmal was dazwischen, das war dann schon, war schon immer viel los. Aber es ist halt auch schön, wenn man genug Abstand hält, man hat dann auch immer gleich gemerkt, die Leute, die einem entgegenkommen, die wissen ja auch, was Sache ist und dann ist man sich geschwind aus dem Weg gegangen und hat sich gegrüßt und das fand ich dann eigentlich auch ganz nett.
Mhm. Ja, und wie ist es jetzt für euch so, wenn ich auch mal was fragen darf? ist es eher so jetzt normal geworden? Hat man sich arrangiert oder hofft man, dass das jetzt irgendwann mal wieder zu Ende ist?
Willkommen zurück auf der Wüstenwelle 96.6. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Jetzt ist es wieder Zeit für ein wenig Musik. Feeling Good in der Version von Nina Simone. Viel Spaß.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
She's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know.
I knew. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Sarah, willst du anfangen?
Ja, also ich muss sagen, mich hat es ja gar nicht so richtig getroffen, dadurch, dass ich ja keine richtigen Präsenzveranstaltungen gehabt hätte. Ich habe mich dann arrangiert, weil ich die Möglichkeit hatte, erstens Homeoffice zu machen und zweitens alle anderen Sachen, die für die Uni zu tun waren, auch von zu Hause aus zu machen. Mir hat das mit den Sozialkontakten total gefehlt. Da bin ich richtig froh, dass wir wieder an einem Punkt sind, wo man sich tatsächlich auch wieder mit Menschen treffen kann. Aber ich würde mir, für mich jetzt vielleicht nicht, weil nach dem Semester bin ich dann fertig, aber ich würde mir vor allem für die anderen Studis und auch für die Erstis wünschen, dass da wieder mehr Präsenzveranstaltungen passieren, weil man halt auch gar nicht richtig Anschluss finden kann, wenn da nur alles online stattfindet. Das wäre, fände ich schade, weil das erste Semester, da passiert schon viel. Ja.
Ja, das stimmt. Also mir geht es da ähnlich wie Sarah. Ich wohne jetzt gerade auch nicht mehr direkt in Tübingen. Ja, auch wegen Corona teilweise, weil ich mir dann eben keine neue Wohnung gesucht habe und dann wieder von zu Hause aus quasi dann Fernuni gemacht habe momentan.
Und der Wohnungsmarkt in Tübingen ist quasi nicht wie leergefegt, umgekehrt, ja.
Ja.
Die Vermieter suchen händeringend nach irgendwelchen Mietern, weil niemand mehr in Tübingen ist, weil sie alle Fernuni machen.
Ja, es ist Wahnsinn. Also ist mir auch schon aufgefallen, dass jetzt jeder halt dann irgendwie doch wieder zu Hause ist.
Ja.
Aber ich fand es, im Privaten, finde ich, hat man sich echt schnell dran gewöhnt eigentlich. Also ich habe mich dann, gut, eine Zeit lang hat sich ja dann keiner irgendwie getroffen und danach hat man halt gesagt, okay, wir gehen spazieren und wir halten viel Abstand und dann hat man sich halt so irgendwie getroffen. Aber da waren wir dann einfach alle, glaube ich, auch so froh, dass wir uns überhaupt gesehen haben, dass man das auf eine ganz neue Art dann irgendwie wertgeschätzt hat. Also ja, oder dass man halt mal abends dann ein Glas Wein zusammen trinkt, das ist... Gerade je älter man wird, finde ich, desto schwieriger ist es auch mit Freunden dann doch noch Termine zu finden. Und wegen Corona hatte dann plötzlich halt doch auch wieder jeder Zeit. Und so, finde ich, hat man manche Sachen haben sich dann halt schon ein bisschen geändert, manche vielleicht auch ins Gute. Aber mittlerweile bin ich doch auch wieder froh, dass es alles wieder relativ normal ist. Also ich finde, an die Maske gewöhnt man sich. Und ja.
Die müssen wir wahrscheinlich auch noch längere Zeit tragen, egal was die Politiker sagen. Ich appelliere immer, Leute, tragt eure Masken. Das ist sicherlich die beste Möglichkeit, sich vor diesen Viren zumindest zu schützen oder andere auch zu schützen, egal was jetzt aus der Politik kommt. Also ist ja erwiesen und in Amerika machen sie es mittlerweile ja auch, ja, obwohl sie sich lange Zeit dagegen gesträubt haben. Aber was ich nur sagen wollte, ich habe natürlich in der Zeit auch viel mehr gekocht.
Ja. Ja.
Zumindest einmal in der Woche gehe ich normalerweise schon weg zum Essen abends oder sowas. Ja, das ist dann alles weggefallen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe irgendwie plötzlich viel mehr Geld. Also ich hatte irgendwie, ja, am Monatsende ist irgendwie nicht so viel abgeflossen, ja, weil man einfach auch nicht mehr so viel machen konnte. Ja, also das ist mir schon aufgefallen in der Zeit. Und ja, weil ihr das angesprochen habt für das neue Semester, für die Erstis, ja, wir arbeiten so am Konzept, das so vielleicht ein bisschen hybrid bezeichnet werden kann. Also ich denke schon, dass wir, also ich muss den Kurs machen mit in Praxis. Es sind zwei Kurse mit jeweils 25 Studierenden drin, also Parallelkurse. Ich werde es auf jeden Fall nicht alles Präsenz machen können. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht 3 Sitzungen Präsenz mache. Ganz im Anfang, in der zweiten Sitzung, werde ich eine kleine Exkursion mit den Studis machen. Ich werde ihnen hier die Brechbau-Bibliothek zeigen, natürlich in kleinen Gruppen, so wie das erlaubt ist, so mit 10, 12 Leuten. Und dann werden wir noch in die Bibliothek, also in die BIP gehen, in die UB, Und da werde ich denen auch noch zeigen, wo man die Bücher ausleiht und wo die Zeitschriften stehen. Vor allem die Tageszeitung ist für uns natürlich ganz wichtig, für die Medienwissenschaftler. Und so denke ich, dass man sich dann mal kennenlernt. Ja, für mich war das jetzt wirklich ein wahnsinniger Akt, dass ich die Leute nicht kennenlernen durfte. Ja, ich habe die, wie gesagt, erst in der letzten Sitzung, als wir die Beiträge aufgenommen haben, letzte Woche, habe ich die zum ersten Mal gesehen. Ja? Mhm. Und ich habe die zum Teil natürlich nicht erkannt, weil wie die da in ihrem kleinen Fensterchen da im Videochat und mir sieht die Leute dann real, da kennst du die auch nicht. Ja? Und das möchte ich im Wintersemester vermeiden, vor allem, weil es halt Erstsemester sind und weil die das auch gar nicht gewohnt sind. Und da müssen wir halt mal gucken. Ich habe ja einen Tutor, müssen wir mal gucken, wie man das online per Videochat rüberbringt und dass man sich dann mitten vom Semester, vielleicht vor Weihnachten, nochmal trifft zu einem bestimmten Anlass, weiß ich jetzt auch nicht, und am Ende nochmal. Und dass man das so halt irgendwie dann über die Bühne bringt, dass man sich dann auf jeden Fall dann auch mal sieht und dass man dann Arbeitsgruppen macht. Da gibt es ja diese Möglichkeiten, dass man auch Arbeitsgruppen machen kann, in Arbeitsgruppen lernen. Im Brechbau gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man Arbeitsgruppen machen kann, in der UB und sonst wo auch. Und ich gehe davon aus, also dass das so schlimm, wie es jetzt im April, Mai war oder auch im März, so wird es jetzt im Herbst wahrscheinlich nicht mehr sein. Also dass man sich gar nicht mehr sehen kann, dass jeder für sich ist. Also ich denke, das ist im Wintersemester, glaube ich, nicht so. Aber sicher ist es auch nicht. Ja, ja. Vielleicht wird es noch schlimmer, das weiß man ja nicht.
Ja, weiß man leider vorher nicht. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall hoffen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, das klingt auf jeden Fall total sinnvoll und auch voll gut für die Erstis, damit die einfach auch Anschluss kriegen. Also
die können dann auch gleich beim ersten Mal können die ihre Adressen tauschen.
Genau.
Ich schicke natürlich immer die E-Mails rum, ja, an alle. Also die wissen natürlich, die kennen die, ist zwar, glaube ich, datenschutzrechtlich irgendwie auch ein bisschen schwierig, aber ich setze mich da einfach mal drüber hinweg, weil ich denke, die Leute müssen ja kommunizieren und sie sind auch deshalb an der Uni. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass jeder von jedem einfach die E-Mail-Adresse bekommt, dass die dann unter sich dann auch in Kontakt treten können.
Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, ich denke, wir können jetzt direkt noch unsere vielleicht Abschlussfrage stellen.
Ja, gerne.
Und zwar so, ob Sie vielleicht, wir haben ja jetzt schon viel auch geredet und vielleicht auch schon vorweggenommen ein bisschen der Frage, aber ob Sie vielleicht irgendwie ein Fazit haben, hat die Uni Tübingen gut reagiert oder hätte sie was besser machen können und insgesamt wie, also ob Sie ein Fazit auch für sich ziehen können, wie das Semester für Sie war?
Es ist natürlich schwierig. Wir waren alle noch nie in dieser Situation. Also es ist wahrscheinlich die einschneidendste Periode oder sagen wir die einschneidenden Monate seit 1945. Also ich habe es zumindest nicht schlimmer erlebt. Ja. Selbst 2001, als die World Trade Center Türme eingebrochen sind durch den Terroranschlag, war es eigentlich für uns nicht so. Ja. Also es hat uns einfach nicht so berührt. Und es ist natürlich jetzt eine weltweite Geschichte. Und insofern, ich muss die Uni auch ein bisschen in Schutz nehmen. Am Anfang kam eigentlich ganz wenig von der Uni. Ja, also bis da mal die erste Rundmail kam, es war ja dann noch so, dass es dann noch eine Personalversammlung hätte berufen sollen, also von der ganzen Uni. Und da haben wir schon alle gesagt, nö, also das machen wir nicht, ja, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Also ich weiß nicht, im Audimax oder irgendwo hätte das stattfinden sollen. Und dann hat die Uni dann irgendwann mal reagiert, aber kurz vorher, ja, das war irgendwann Anfang März oder so, oder um 20. März oder so rum, wo schon klar war, es wird jetzt nichts mehr laufen. Und da hat die Uni halt auch ein bisschen gebraucht, ja, das kann man irgendwie verstehen. Aber dann schlussendlich, muss ich sagen, hat die Uni dann schon richtig gehandelt. Also wir haben dann auch mitgemacht natürlich, wir haben einen Hygieneplan erstellt, dass wir hier überhaupt den Studienbetrieb aufrechterhalten können, dass wir hier auch Fernsehen produzieren können, also dass die Profs ihre ganzen Videos hier produzieren können für die Vorlesung. Das hat alles ganz wunderbar geklappt. Wir haben auch ein bisschen mehr Mittel gekriegt, das heißt unser Techniker ist von 50% auf 100% aufgestockt worden. Wir haben ein bisschen mehr Hiwi-Mittel gekriegt, weil wir einfach rund um die Uhr produzieren. Plötzlich von 0 auf 100 rund um die Uhr produzieren für Profs, für Vorlesungen, für Seminare und so weiter. Und da hat die Uni schon sehr, sehr gut reagiert, muss ich sagen. Ja, also da bin ich schon zufrieden. Insgesamt denke ich, dass wir die Krise eigentlich ganz gut überstanden haben. Für mich persönlich, wenn er das auch noch fragt, muss ich sagen, ich bin am Ende. Dieses Semester, ich bin ja schon relativ lang an der Uni, mein erstes Seminar habe ich 1994 gemacht. also noch kein einziges Semester Projektstudien, so Projektsemester eingenommen, also wo ich ein Projekt gemacht habe, Ausstellungsprojekt oder sowas, hat mich so stark gefordert und so stark angestrengt wie jetzt Sommersemester 2020. Also deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass es endlich rum ist und dass man ein bisschen durchatmen kann, zumindest im August. Im September geht es ja dann wieder los. Da müssen wir schon planen für November.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber als wir das letzte Mal telefoniert haben, meinten Sie ja, dass Sie den ganzen August, glaube ich, frei haben.
Ja.
Den haben Sie sich jetzt auch definitiv verdient, glaube ich, nach dem Semester.
Ich hoffe überhaupt, dass es noch klappt. Ich habe ja immer noch irgendwie, ich bin ja dann 2 Wochen danach in Österreich. Ich habe immer Angst, dass die dann irgendwie schon wieder die Grenzen schließen, dass man da gar nicht hinkommt. Ja.
Oh, wir drücken die Daumen.
Auf jeden Fall.
Oh je.
Ja.
Ja, also dann...
Ich glaube, dann haben wir eigentlich alle Fragen gestellt. Oder genau. Weißt du noch was, Sarah?
Also auf jeden Fall würde ich jetzt einfach mal im Namen von allen Studierenden in Tübingen und in der Medienwissenschaft und von allen eigentlich ein großes Dank aussprechen, ja, an Sie und auch an alle, ja, anderen Dozenten.
An unser ganzes Team im Zentrum für Medienkompetenz. Also ich war, genau, ja nicht allein. Die vielen Leute, die im Hintergrund sind, hier die Rebecca, die hier in der Regie sitzt, die überhaupt das ermöglicht hat, dass wir in verschiedenen Räumen miteinander sprechen können. Das, ja, müssen wir ja, ja auch mal sehen. Wir sitzen ja hier nicht in einem Studio, genau, zu dritt, sondern das ist ja verboten, das dürfen wir nicht machen. Und das haben alle unsere Kollegen, der Micha, der Klaus, der Chris und die Rebecca und viele, viele anderen haben das überhaupt ermöglicht, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Dann ein großes Dankeschön an alle, die irgendwie beteiligt waren und sich irgendwie hingehockt haben und geschaut haben, dass alle Seminare und alles Mögliche, so gut es geht, stattfinden kann.
Und also sich Alternativen überlegt haben und, genau, viele Stunden da reingesteckt, dass das alles klappt. Also da können wir als Studenten echt froh sein,
genau,
glaube ich, dass wir solche engagierten Dozenten und ihre Teams am Start haben.
Ich nehme den Dank stellvertretend für alle entgegen. Vielen Dank.
Super. Doch, das ist doch schön, dass wir hier jetzt auch nochmal so ein bisschen Einblick haben, weil ich denke mal, vielen Studierenden war es auch schon ein bisschen zu viel, aber dass die einfach auch nochmal sehen, dass das beruht auf Gegenseitigkeit. Für die andere Seite war es genauso schwierig,
genau,
wenn nicht noch schwieriger.
Ja.
Oh, und wir arbeiten weiter dran.
Ja, das ist doch schön. Also,
super.
Dann
vielen lieben Dank.
Genau.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Muse mit Uprising. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Sendung zum Thema Videolehre mit Ulrich Hägle. Das Studiogespräch entstand im Zuge des Podcasts Vision und O-Saft und wurde von Caroline Eichholz und Sarah Sommerau geführt. Die Aufzeichnung des Interviews war am Ende des Sommersemesters 2020. An den Reglern saß beide Male Sergej Malzew. Verpasst auch unsere Sendung am Sonntag nicht. Nico Oehler entführt euch nach Singapur und bietet einen kleinen Einblick in diese weit entfernte, exotische Welt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Mirko Geier. Wir hören uns am Sonntag. Bis dann!